Ihr kennt das Thema?
Ja.
Ja. Wo sind wir? In welchem Vers sind wir? Vers 5, Kapitel 23 von dem Psalmen in Vers 5. Schön, dass ihr euch so gesehen alle vorbereiten konntet, weil ihr wusstet ja, was heute dran ist. Und die, die es irgendwie nicht mitgekriegt haben, den lese ich jetzt gerne nochmal vor. Psalm 23, Vers 5 von mir, Vers 6 von Benjamin. Nach der Luther-Übersetzung heißt es da: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wunderschöner Vers. Aber ich möchte nicht mit dem Vers beginnen, sondern ich möchte mit einer Frage oder mit einem Gedanken beginnen, den der liebe Albert Einstein sich vor über 100 Jahren mal gestellt hat. Und er hat sich gefragt, was ist denn das Kriterium für ein tadelloses Mitglied in einer Schafsherde? Weiß das einer, was zu welchem Ergebnis er gekommen ist? Das ist richtig, aber das ist nicht... überhaupt erstmal ein Schaf zu sein. Also um ein tadelloses Mitglied einer Schafsherde zu werden, ist die wichtigste Eigenschaft, du musst ein Schaf sein. Aber wenn ich jetzt spitzfindig bin, ist das nicht die Antwort auf meine Frage. Die Antwort auf meine Frage wäre gewesen, ja, oder die es nicht wisst, nein. Weiß einer, was für Gedanken sich Albert Einstein gemacht hat? Ist nicht die Antwort, die ist ja richtig, die Antwort ist ja richtig, aber auf die richtige Antwort auf die Frage wäre gewesen, ja oder nein. Weißt du es? Ja. Weißt du es? Nein. Und so gesehen kann jeder von euch diese Frage beantworten, nämlich mit ja oder nein. Warum bin ich jetzt so spitzfindig? Weil ich habe nämlich in diesem Gedanken danach die Frage, wenn Albert Einstein zu dem Ergebnis gekommen ist, die Grundlage, um ein tadelloses Mitglied einer Schafsherde zu werden, ist überhaupt erstmal ein Schaf zu sein, ist die Frage, die ich an dich stelle. Bist du so ein Schaf? Gehörst du dazu? Gehörst du zur Herde? Gehörst du zum Hirten? Und auch diese Frage kann jeder von euch beantworten, nämlich mit ja oder mit nein. Wenn du sie mit ja beantworten kannst, ist diese Predigt für dich. Wenn du sie mit Nein, gut, natürlich kann einer noch sagen, oh, ich weiß nicht so genau, dann beantworte sie mit Nein. Wenn du sie mit Vielleicht beantwortest, oder könntest, aber möglich, bin ich sicher, dann gilt für dich Nein. Wenn du sie mit Nein beantworten musst, dann ist es ehrlich und dann ist es gut und dann ändere was an diesem Zustand und dann such dir jemanden zum Reden. Dann ist diese Predigt, aber diese konkrete Predigt jetzt nicht für dich. Aber dann solltest du an deinem Zustand etwas ändern und diese konkrete Frage, gehörst du überhaupt dazu, für dich zu beantworten, nämlich mit ja oder mit nein. Und ich rede jetzt über Zugehörigkeit zur Herde. Ich rede nicht um Zugehörigkeit, ja, bin ich hier jetzt im Gottesdienst mit dabei, tue ich gleich was im Klingelbeutel, übernehme ich vielleicht einen Dienst, sondern ich rede darüber, gehörst du zur Herde und kennt der Hirte dich und bist du ein Schaf seiner Herde. Psalm 23, Vers 5, ich lese es nochmal jetzt in einer anderen Übersetzung vor, das eben war Luther, die gute Nachricht, übersetzt das mit, vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch, festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. Neues Leben übersetzt, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde, du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Das ist der pure Wahnsinn. Und das wollen wir eigentlich doch alle haben. Aber warum erleben wir es nicht? Warum erleben wir es nicht nur nicht, weil wir nicht zur Herde gehören, sondern warum erleben wir es auch oftmals nicht als Schaf der Herde? Die Antwort gibt es am Ende der Predigt. Aber die Verheißung steht hier da. Und sie steht nicht nur da, weil es jetzt einfach mal da steht, weil der David dann einfach mal ein schönes Gedicht, ein schönes Lied schreiben wollte, sondern weil er es erlebt hat. Weil David es in seinem Leben erlebt hat. Ich als Schaf Hirte, ich als Schaf der Herde meines Gottes bin gesegnet. Und ich bin nicht nur gesegnet, sondern ich bin reich gesegnet. Ich habe mir das nicht erarbeitet, sondern ich bin gesegnet. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn du etwas hast, wenn du Reichtum oder sonst irgendetwas hast, dann kann es sein, dass du dir den erarbeitet hast. Dann kann es aber auch sein, dass du den geerbt bekommen hast. Oder dann kann es auch sein, dass dieser Segen dir zufällt. Mit Zufällen meine ich jetzt wirklich, dass er dir von oben zufällt, dass er dir geschenkt wird, dass du von Gott gesegnet bist. Im Angesicht meiner Feinde. Stell dir das Bild wirklich vor, wie es so ein Schafhirte erlebt. So ein Schafhirte hat ja nicht nur Schafe, der hat auch mindestens einen Hund. Ich würde das in Israel damals gewesen, das kann ich nicht beurteilen, ich glaube nicht. Aber sagen wir mal, auf jeden Fall in der heutigen Zeit gibt es nicht nur den Hirten, sondern es gibt auch noch Leute, die auch noch mit aufpassen. Und warum? Weil es Feinde gibt. Und weil diese Feinde nicht irgendwo da draußen in der Welt sind, sondern weil diese Feinde präsent, weil diese Feinde nah sind und weil es wirkliche Feinde sind, die nicht nur etwas gegen dich, mich, uns haben, sondern weil sie auch, wenn sie könnten, etwas gegen uns ausrichten würden. Und jetzt schreibt der David nicht, dass Gott ihn beschützt, dass er eben noch so durchkommt, sondern dass er Gott ihm einen Tisch bereitet. Vor seinen Feinden. Er schreibt nicht, dass er die Feinde vernichtet, sondern er schreibt, die Feinde sind da, ich sehe sie, es ist nicht nur einer, es sind mehrere, ich sehe, sie sind gefährlich, ich sehe, die wollen dir was. Und ich, Gott, bereite dir, Schaf, dir, David, dir einen sichtbaren Tisch vor diesen Feinden. Und die müssen zugucken. Jetzt stell dir mal das Bild vor. Du wirst gesegnet über die Maßen von Gott und deine Feinde, die ja wirklich Feinde sind, sitzen da und können nichts dagegen unternehmen. Habt ihr schon mal so gesehen? Habt ihr schon mal so euch vorgestellt, dass Gott euch so segnet, dass andere Leute, die euch am liebsten jetzt, in Anführungsstrichen, jetzt die Pest an Hals wünschen würden, die euch am liebsten danach platt machen würden und Gott nicht dein Vorgesetzter, nicht die Regierung, nicht irgendein Gott selber segnet dich über die Maßen mit einem Tisch, der fast zerbierst, weil er so voll ist. Und die können nichts dagegen tun. Gesalbt. Wisst ihr, was für Leute gesalbt werden oder wurden? Was für Leute gesalbt wurden damals im Alten Testament? Genau, alle die drei. Ich habe nachgelesen, danach auch vom Bibellexikon, ich habe gedacht, welcher Prophet wurde denn jetzt gesalbt, welcher König wurde gesalbt, welcher Priester wurde gesalbt, von denen kannte ich noch gar nicht, aber es ist wirklich genau das. Und wenn diese drei Gruppen gesalbt werden, Könige, Priester und Propheten, dann ist das ein Bild für uns. Wir sind im geistlichen Sinne Königskinder, wir sind im Geist, ja, sind wir. Wir sind diese Dinge, die im Alten Testament, diese Gruppen danach, die gesalbt wurden, das sind wir in der Stellung als Gemeindeglieder, als Teil am Leib Jesu Christi, sind wir von Gott gesalbt und wir sind Könige, Königskinder, Priester im Dienste danach und auch Propheten, nicht im Sinne, dass wir danach so in die Zukunft können und unser Halleluja über die Leute rausbringen, sondern in der Hinsicht, dass wir Gottes Wort verkündigen, als prophetische, als Worte, wo wir sagen können, das wird geschehen, nicht weil Gott mir jetzt eine Offenbarung gegeben hat, sondern weil es in seinem Wort steht. Wir geben danach diese Worte weiter, die uns Gott in seinem Wort offenbart hat. Und er salbt sie, er bekennt sich zu ihnen, er segnet sie, er setzt sie und uns in diesen Dienst ein. Über die Maßen gesegnet, sichtbar gesegnet und in so eine Stellung gebracht. Fühlst du dich so? Die Standardfrage, fühlst du dich so? Natürlich fühlst du dich nicht so. Und wenn du dich so fühlst, hast du vielleicht das Problem, dass du zu sehr auf dein Gefühl achtest. Und dann fühlst du dich heute gesalbt und morgen fühlst du dich vor der absoluten Niederlage. Ja, schön. Und dann hast du das Problem, dein Glaubensleben ist genauso hoch und runter wie deine Gefühle, weil heute fühle ich mich mal nicht so und heute... Vergiss es. Du bist es, weil Gott es gesagt hat, weil Gott es getan hat, weil Gott dich in diese Stellung gebracht hat, weil er das an dir sichtbar machen möchte. Jetzt habe ich mir dieses Bild natürlich noch ein bisschen vorgestellt, habe mir gedacht, ein Tisch, na gut, ein Tisch, danach auf den Tisch stellst du eine Menge drauf, ich stelle mir dieses Bild vor, wirklich von dem Zerbersten, von dem Tisch, der so voll ist, dass gar nichts mehr drauf passt, aber jetzt stelle ich mir auch vor, dieses Bild danach von den Feinden und sozusagen ist der Tisch ein Schutz, die kommen nicht an dich ran, weil der Tisch zwischen dir und ihnen ist. Und dieser Tisch ist fest, dieser Tisch, den kannst du nicht überbrücken. Dieser Tisch ist etwas, was Gott gegeben hat, als etwas, was dich und die Feinde trennt, sichtbar trennt. Und jetzt denkt an das Bild vom Abendmahl. Und wenn wir Abendmahl gefeiert haben, dann ist das ja ein Zeichen der Erinnerung für das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist ein Zeichen für uns zur Erinnerung. Und die Feinde, die gucken sich das an, also mit Feind meine ich jetzt, ach gut, also ich meine die Feinde Gottes, ich meine die, die nicht dazugehören, die nicht zur Gemeinde gehören, die auch nicht am Abendmahl teilnehmen sollen, die sitzen da, die verstehen nichts, die sind nicht dabei, vielleicht äußerlich dabei, die wissen überhaupt, was soll das Ganze hier danach? Und diesen Tisch, dieses Symbol natürlich, natürlich könnte man so einen Tisch überspringen, natürlich könnte man sagen, ich nehme jetzt trotzdem am Abendmahl teil, aber dieses Bild des Tisches stellt Gott mit dem, was auf dem Tisch drauf ist, zwischen die Gläubigen und die Ungläubigen, stellt Gott als Symbole da, 50 Jahre verheiratet, goldene Hochzeit, als Symbole da, ich habe das immer mal so früher gesagt, danach, ich kann das auch heute noch sagen, danach, dieses Symbol hier, dieser Ehering ist ein Zeichen dafür, ein Symbol dafür, ich bin verheiratet. Ich kann mir so einen Ring auftun und sagen, ja, puh, kann ich auch. Natürlich kannst du dir so einen Ring aufsetzen, aber dafür bist du noch nicht 50 oder 26 oder wie viele Jahre verheiratet. Und wenn du am Abendmahl teilnimmst, weil das alle machen, dann bringt das überhaupt nichts, wenn du nicht zur Herde gehörst, höchstens Gericht. Aber es bringt nichts in der Form danach, dass es dich dann nachher irgendwie besser, schöner, reicher oder gesegneter macht. Es ist ein Symbol, ein Zeichen dafür, dass du dich bekennst zu diesem Herrn und dass er dir diese Dinge, wo wir gerade dran gedacht haben, uns wieder erinnert haben, zuspricht, dich daran erinnert, dir zeigt, ich habe es getan, ich habe mein Leib für dich gegeben, ich habe mein Blut für dich gegeben und du lebst, weil ich lebe. Das sind Symbole, das sind Zeichen. Und dieses Zeichen wird uns schon alttestamentlich vorgeschattet, hier im Vers 5. Ist interessant. Unsere Feinde sind natürlich im Endeffekt hauptsächlich Gottes Feinde. Die meisten Leute haben nichts gegen uns persönlich, sondern sind im Endeffekt Gottes Feinde. Natürlich lassen sie es an uns aus, ist mir vollkommen klar, weil gegen Gott kämpfen können sie direkt nicht. Wir sind dann halt die Vorhut hier auf dieser Welt. Aber es zeigt uns auch irgendwo, dass es wirklich ein Kampf ist, dass es ein Krieg ist, dass wir in einem Zustand drin sind, der nicht, jetzt böse gesagt oder platt gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass wir wirklich in einer gefallenen Welt leben und dass wir in diesem geistigen Kriegszustand sind. Geistlichen, nicht geistigen, geistlichen Kriegszustand sind. Das denkst du nicht, wenn es dir so gut geht. Wenn alles schön läuft, wenn die Musik, wenn der Kuchen, wenn der Gottesdienst schön ist, das denkst du nicht. Aber es ist so. Aber du weißt auch, es ist ein besiegter Feind und du weißt auch, dass Gott für dich sorgt und du weißt auch, dass er öffentlich, das Haupt gesalbt, dass er sich öffentlich zu dir bekämpft, dass er dich in diese Stellung gegeben hat und dass er auf dich aufpasst, dass er dafür sorgt, dass diese Feinde nicht zu nah an dich rankommen. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe, ja, wie ein brüllender Löwe, nicht wie ein fressender Löwe, aber ein Löwe, der dich anbrüllt. Und ich weiß nicht, ob schon mal einer versucht hat, der Atem kann ganz schön heiß sein. Ja, da kriegst du schon Angst und Not. Aber sein Becher, mein Becher, dein Becher fließt über. Und da ist nicht Wasser drin, da ist Wein drin. Und der fließt über heißt über die Maßen. Da wird nicht geguckt wie in der Kneipe, da ist ein Eichstrich dran und bloß nicht drüber. Über die Maßen, der fließt über von dem besten Wein, den du bekommen hast, den Gott dir zuteilt, den Gott dir schenkt. Die wahre Speise auf dem Tisch ist sein Wort. Das, was wir nehmen zu uns, jetzt gerade im Abendmahl, oder was wir sowieso nehmen an Speise, ist natürlich irgendwas zu essen, damit wir Kraft bekommen, damit wir durchhalten, damit wir danach unsere Vitamine, aber die eigentliche, wirkliche Speise auf dem Tisch ist Gottes Wort. Und Jesus sagt das auch, dass das seine Speise ist, den Willen des Vaters zu tun und dass das auch unsere Speise sein soll. Und natürlich weiß Gott, dass wir dieses menschliche, irdische brauchen. Und da gibt er uns natürlich auch alles, was wir brauchen. Und er sagt auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ihr Essen und Trinken und Kleidung habt, dann lasst euch damit Genüge sein, aber dafür will er sorgen. Und nicht mal eben nur das, was überbleibt, sondern gute Speise. Richtige Speise. Und du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, heißt auch, ich, Gott, bin der Hausherr und ich lade dich zu uns nach Hause oder zu mir nach Hause ein und da bist du gut und da bist du sicher und da bist du zu Hause. Bei Gott, dem Hausherren, hat er die Obergewalt, ist er Hausherr, also hat er das Recht zu bestimmen und er bestimmt auch, aber er lädt dich ein in sein Haus, an seinen Tisch. Das ist ein Privileg, das ist ein Vorrecht, das musst du erstmal bekommen. Und wie bekommst du es? Geschenkt oder gar nicht? Erarbeiten kannst du es dir nicht, aber geschenkt darfst du es, sollst du es, musst du es nehmen. Ihr wisst, wie musst gemeint ist. Du musst es nehmen, wenn du es haben willst. Wenn du es wirklich haben möchtest, musst du es dir schenken lassen, aber du musst es dir von dem schenken lassen, der es schenken kann. Es kann dir nur einer in diese Stellung geben und das ist Gott selber. Ich, keiner hier kann das. Das muss Gott selber tun, aber das will Gott selber tun. Und das hat Gott an denen, zu denen ich jetzt gerade rede, also an uns, getan. Und die Feinde sind zahlreich, die Feinde sind vielfältig, die Feinde sind nicht zu unterschätzen, aber die Feinde sind hinter einer Grenze. Und ich weiß, ich erinnere nochmal an das eben zitierte Beispiel danach mit dem brüllenden Löwen, die können sehr unangenehm sein. Ich weiß nicht, ob schon einer mal Planetarium heißt das Ding nicht, also wie heißt SeaWorld? SeaWorld, also ich meine danach, ich glaube, das war in Duisburg, da waren wir mal vor Jahren, da konntest du danach unten so durch den Keller durchgehen und da war dann rechts und links von dir ein riesen Aquarium und da kamen die Haifische danach so und die hast gedacht danach, gut, dass ich hier hinter der Wand bin. Und das ist natürlich im Zoo oder sonst irgendwas mit den Viechern auch so danach, da ist ein Gitter dazwischen, da ist ein Graben dazwischen, aber die können dir schon sehr nahe kommen und die können brüllen und schreien und so weiter und wenn du dir überlegst, was könnten die jetzt mit dir machen, natürlich können die das machen und das würden die auch mit dir machen. Aber Gott hat seine Grenze diesen Feinden gesetzt. Und glaub mir, Gott sorgt für seine Herde, für seine Schafe, für seine Kinder. Ihr kennt ja mein Lieblingsspiel, das Ganze auch einmal in Englisch zu lesen danach. Im Englischen sind die Enemies present. Und present heißt, die sind präsent, sie sind gegenwärtig. Aber im Präsenz, das merken wir ja gerade, wenn wir danach Gottesdienst vor Ort haben, Präsenzgottesdienst oder Gottesdienst über Zoom haben, wenn jemand präsent ist, wenn jemand gegenwärtig ist, das ist das was anderes. Es ist ein Unterschied, ob ich irgendein Buch lese und danach, oh, wie David mit seinen Feinden. Aber wenn der Feind präsent ist, gegenwärtig ist, dann fühlt sich das nochmal ganz anders an. Räumlich, zeitlich. Aber Gott ist genauso present, genauso präsent. Mit seinen Verheißungen, mit seinem Wesen, mit seinem Tun. Genauso präsent, genauso gegenwärtig. Und er lädt uns ein, an seinem Tisch zu speisen, Gemeinschaft zu haben, gute Speise zu bekommen, da zu sein. Und er salbt uns mit Öl, und er gibt uns einen Becher des voll überfließenden Weines. Ja, in was für einer Stellung hat Gott dich und mich gestellt? Was für einen Segen möchte er über dich ausgießen? Was wunderbar! Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Amen. Ist noch nicht zu Ende. Weil ich hatte ja vorhin die Frage gestellt, was ist denn jetzt mit denen, die das gerade nicht erleben? Weil es gibt ja Christen, die wissen, dass das wahr ist und die sagen sich, aber nicht für mich. Die fühlen sich so wie die, von denen ich gerade gesagt habe, die halt nicht mit dazugehören, sondern die fühlen sich irgendwie hat Gott mich vergessen. Irgendwie ist es gerade überhaupt nicht so, wie David das hier gerade beschreibt. Wir haben ja beschrieben, wir haben ja gesagt, es ist für die Schafe seiner Herde. Für diese gilt diese Verheißung, für alle. Und warum erleben es einige und warum erleben es einige dann nachher nicht? Und dann kommt man natürlich, wenn es ganz dunkel wird, auf die Frage, gehöre ich überhaupt dazu? Bin ich überhaupt so ein Schaf? Weil ich erlebe es nicht. Habt ihr eine Antwort? Die Antwort, oder habt ihr eine Antwort? Sonst, ich gucke nur auf meinen Tacho, ne? Dann löse ich, bevor ihr eine Antwort... Oh ja? Noch nicht, genau. Und wisst ihr, warum das noch nicht dasteht? Weil einige schon in Vers 5 sind und einige noch in Vers 4 sind. Keiner verstanden? Dann erzähle ich es euch. Vers 4 lautet, und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten, Christen erleben Todesschatten. Christen erleben Anfechtungen. Christen erleben Note, wo man sich denken könnte, die hältst du nicht aus. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, den habe ich kennengelernt, damals, als wir hier noch testen durften, mussten, konnten. Und der, ja, der Staß halt vom Testcenter hat seine dummen Sprüche gemacht. Ich habe mitgemacht danach. Und wir hatten mehr oder weniger unseren Spaß dabei. Auf jeden Fall habe ich ihn gestern wieder getroffen und haben so unterhalten uns, was da nur aus uns so geworden ist. Und der hat mir etwas Wunderschönes gesagt und er hat mir gesagt danach, Diamanten entstehen durch Druck. Ist kein Bruder von uns, ist aber so nach dem Motto danach, Diamanten entstehen durch Druck. Es zeigt sich erst, was in dir steckt, weil Gott es in dich legt, nicht weil es in dir ist, sondern weil Gott es in dich legt. Es zeigt sich erst, wenn Druck kommt. Und einige von euch, so traurig wie das ist, leben noch in Vers 4. Und das ist nicht ihr Problem. Das ist nicht, weil sie schuldig geworden sind etwas, sondern weil es noch nicht so weit ist. Weil Gott mit dir durch die einzelnen Etappen durchgeht. Und du kannst sicher sein, dass nach Vers 4 Vers 5 kommt. Aber vielleicht ist für den einigen Einzelnen von euch noch nicht dieser Zustand jetzt gegeben. Aber denkt dran, oder was heißt denkt dran, wir haben es ja letztes Mal gar nicht gesagt, aber es ist ein Unterschied, wie du durch Vers 4 gehst. Und in Vers 4, glaubt mir das oder lest es mit, passiert etwas, und das ist die Grundlage für Vers 5. Das lese ich euch jetzt vor. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Bis hierhin ist noch alles dunkel. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. In diesem Moment, im Tal der Todesschatten, in der Gewissheit, du weißt es, aber du kannst es nicht packen. Aber in der Gewissheit, du bist bei mir, ändert sich der ganze Psalm. Lest den nochmal zu Hause durch und ihr werdet merken, in Vers 4, die Hälfte, Vers 4b, ändert sich die Ansprache von er zu du. Er beschreibt immer, der Herr ist mein Hirte, er weidet mich auf grünen Hauen, er führt mich. Und dann passiert der Todesschatten und dann wird aus dem er ein du. Und dann geht es weiter, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht der Feinde. Du hast mein Haupt gesalbt. Und du bist mein Herr und Gott und mein Vater. Und da will Gott mit dir hin und da kommt er mit dir hin. Und so traurig wie das ist, oft halt nur durch die Todesschatten, aber sicher vom Er zum Du. Ja, bin fertig. Viertel nach, machen wir Vers 6.
Ich muss mich wieder sortieren. Ich mach's mal so. Ja, ich möchte euch begrüßen, auch von meiner Seite aus, alle, die heute auch da sind. Der Thementag endet, noch nicht jetzt, ich wollte auch noch was sagen. Es wäre ziemlich schnell gewesen, das wäre sehr schnell. Psalm 23. Wenn ich euch fragen würde, was habt ihr bis jetzt mitgenommen? Jeder vielleicht was anderes. Und meistens bringe ich etwas mit und heute habe ich auch wieder etwas mitgebracht. Und zwar eine Karte. Und ich weiß nicht mehr 100%, wo ich die Karte her habe. Es kann möglich sein, dass ich sie damals, wo die christlichen Bücherstubentreffen in Rehe hatten, im Westerwald, dass ich diese Karte auf meinem Zimmer hatte. Es steht Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, und sie sind drei Schafe. Und ich habe zu Hause ja eine Kiste oder wie man es nennen soll, auf jeden Fall habe ich da nicht zu viel Ordnung. Und das habe ich gefunden und ich sagte mir, das passt ja. Der Herr ist mein Hirte. Bevor man so etwas sagen kann, muss im Leben was passiert sein. Also ein Mensch, der sagt, ich brauche Gott nicht oder ich glaube nicht, dass es einen einzig wahren Gott gibt, der würde jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Denn dieser Satz bedeutet ja, dass im Leben, mein Leben soll geführt werden, es muss geführt werden. Ich brauche das, weil ich es wie der verlorene Sohn, sage ich mal, mit einfachen Worten gegen die Wand fahre. Und eigentlich will der Mensch ja unabhängig sein. Der Mensch möchte gerne kontrollieren, ich möchte auch gerne Sachen kontrollieren. Der Mensch möchte sein Leben selbst in die Hand nehmen und da gibt es halt, ja, wenn man diese Welt nimmt, viel Werbung für. Sei es durch Beruf, Besitz. Der Mensch will unabhängig sein. Und hier geht es jetzt darum, Psalm 23, dass uns der gute Hirte führt. Der gute Hirte führt seine Schafe. Aber wenn der Mensch zu Gott umkehrt, das heißt, der Mensch muss erstmal etwas erkennen, bevor er das sagen kann. Und jetzt kommt wieder das Wort, was keiner hören will, was nicht so schön ist, sondern es muss gesagt werden, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Und ich kann vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Ich kann es einfach nicht. Wenn einem das bewusst wird, das ist schon mal ein Geschenk. Und jeder wird einmal, ja, Wilhelm Busch, da gibt es ja ein Buch, das heißt Jesus, unser Schicksal. Das heißt, die einen werden Jesus als Richter haben und die einen haben ihn Jesus jetzt schon als Retter. Und ja, der Mensch muss erkennen, ich brauche Vergebung. Tut Buße. Ich habe gerade, wo ich da hinten saß, hier drauf geschaut. Da steht ja auch, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße tun. Der Mensch soll Buße tun. Und in meiner Schlachterübersetzung gibt es so eine Fußnote. Wenn man fragen würde, was heißt denn Buße? Es ist eine Herzensumkehr zu Gott. Ich finde das Wort Herzensumkehr gut, weil ich kann etwas sagen oder bereuen und hinterher merkt die Person vielleicht, da hat sich ja gar nichts verändert im Leben. Der sagt was, der entschuldigt sich, hat vielleicht sich bei euch jemand schon mal entschuldigt und dann macht er mit den gleichen Sachen weiter. Dann könnt ihr hinterfragen, war das überhaupt echt? Deswegen finde ich das Wort Herzensumkehr gut. Also, ein guter Hirte, der unser Leben führen möchte. Und der Mensch will selbstbestimmt sein. Ich war gestern auf einer Berufsinformationsmesse, da hat er ein Treffen gehabt. Und da geht es natürlich auch um Berufe. Ist alles gut und wichtig. Aber wenn ich den Beruf sozusagen im Mittelpunkt meines Lebens stelle und sage, dann hänge ich alles in meinem Leben, dann ist es genau die falsche Einstellung. Es ist gut und wichtig, einen Beruf zu haben, natürlich. Aber wenn es, sage ich mal, zu meinem Gott wird, Ersatzgott, zu meinem Götzen, dann ist es falsch. Und das ist auch, wenn man in die Zeitung schaut oder wenn man halt Medien schaut. Es geht immer irgendwie darum, wer Erster wird. Und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe das irgendwo mal gehört. Derjenige, der auf dem ersten Platz ist, freut sich am meisten. Der Zweiter geworden ist, ärgert sich natürlich, dass er nicht Erster geworden ist. Und der einen dritten Platz gemacht hat, ja gut, er ist froh, dass er auf dem Treppchen gekommen ist. So ungefähr habe ich es mal gehört. Und ich weiß nicht, wer schon mal bei euch, vielleicht von den Jugendlichen, einen zweiten Platz gemacht hat. Man ärgert sich schon. Denkt man, ja. Fast, genau, das Fast. Dieses Fast. Ja. Aber diese Sachen halt, Karriere oder wenn ich Besitz, es ist alles vergänglich. Es ist alles vergänglich. Und viele, wenn man jetzt den Fußball nimmt, ich schaue mir auch Fußball an, sind Menschen, Fußball ist gut als Sport, ich habe nichts gegen Fußball. Aber einfach mal zu sehen, dass Menschen vielleicht von klein auf ihre ganze Energie in den Sport stecken, im Fußball oder in anderen Sport, den ihr gut findet. Man wächst hinein und gibt, man verzichtet auf alles, man trainiert und so weiter. Das heißt, man gibt sein Leben quasi als Opfer hin. Das ist ein anderes Opfer. Man stellt sein Leben zur Verfügung. Hier ist sozusagen mein Opfer, sozusagen, das ich hingebe. Ja, also eine Zielverfehlung. Wir sind ja durch Christus, wir sind ja für ihn geschaffen. Und wie gesagt, alles ist vergänglich. Ja, der Mensch muss erkennen, ich brauche Vergebung. Er bekennt Jesus Christus, seine Schuld und nimmt ihn an. Das Vergebung, das Evangelium. Also mein Leben führen zu lassen von jemandem, der es gut mit mir meint. Dafür muss ich Gott erstmal kennenlernen. Das heißt, welches Bild habe ich von Gott? Jetzt möchte ich zu Vers 6 kommen, damit ich da auch noch was zu sage. Ich lese Vers 6 vor. Ich habe hier einmal die Schlachterübersetzung. Psalm 23, Vers 6. Hier steht geschrieben, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Ich habe jetzt auch eine alte Luther-Übersetzung genommen von 1545. Hier steht es nochmal, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Also, ich habe mich versucht, da reinzudenken, irgendwie. Etwas folgt mir nach. Oder vielleicht passen die Worte, etwas begleitet mich. Wie kann man sich das jetzt eigentlich vorstellen? Ich habe es versucht mal, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Beispiel gut ist, aber ich habe es einfach mal versucht. Stellt euch vor, dass ihr, es ist draußen und die Sonne scheint. Und ich gehe jetzt einen Weg entlang und wenn die Sonne natürlich auf mich scheint, bildet es einen Schatten. Und den Schatten kann ich ja nicht weg irgendwie machen, der bleibt da. Der Schatten bleibt. Das heißt, dieser Schatten folgt mir. Dieser Schatten folgt mir. Aber nur solange die Sonne strahlt. Für diesen Moment. Ich versuche es mal so bildlich hinzukriegen. Das heißt, wenn ich mit Jesus Christus verbunden bin, wenn ich Frieden mit Gott habe, ja, dann ist, ich mache es einfach mal bildlich, dann ist Jesus die Sonne, die mich anstrahlt und ihren Schatten wirft. Ja. Gutes und Barmherzigkeit folgt mir. Ich versuche einfach mal das bildlich irgendwie, um es mir selber einfach mal vorzustellen. Das heißt, wenn ich den Weg gehe, kann es trotzdem holprig sein. Es kann trotzdem uneben sein, ich kann trotzdem stolpern. Aber der Schatten folgt. Ich wollte einfach mal dieses Bild nehmen. Dieses Bild, natürlich ist nicht immer Sonne, aber einfach mal dieses Bild zu nehmen, okay, was, wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Hier steht aber noch, nicht nur ein paar Minuten, sondern hier steht mein Leben lang, beziehungsweise alle Tage meines Lebens. Alle Tage meines Lebens. Das heißt, wir als Kinder Gottes stehen morgens auf und es folgt mir nach. Und jetzt war meine Frage, wie kann sowas überhaupt aussehen? Und jetzt sind einfach Beispiele, die ich nenne. Ihr könnt vielleicht auch andere Beispiele haben, vielleicht habt ihr Beispiele. Ich will einfach meine Dinge nennen, die ich jetzt einfach mal vortrage. Es gibt ja Dinge, die wir mitbekommen, die wir erfahren im Leben. Also zum Beispiel Dinge funktionieren oder etwas ist gesegnet. Das heißt, es entsteht etwas Gutes, es funktioniert. Es können aber auch Kleinigkeiten sein. Wir Menschen haben ja so Grundbedürfnisse, ich nenne es mal Essen und Trinken. Ja, das sind Grundbedürfnisse. Wenn wir die nicht haben, dann dauert es nicht mehr lange. Ja, ich glaube, ohne Essen kann man noch, aber ohne Trinken wird es schwierig. Das heißt, wir Menschen gucken vielleicht auf Dinge, die groß sind, größer sind, oder wenn wir mal unseren Blick, wenn wir unsere Brille mal darauf gucken, auf die Kleinigkeiten in unserem Leben, in unserem Alltag, die da sind, die für uns vielleicht normal sind, wo wir aber dankbar für sein können. Vielleicht setzen wir mal da den Blick drauf. Das war, wie gesagt, zum Beispiel Essen und Trinken. Wir haben Kleidung, Dach über dem Kopf. Wenn man jetzt etwas wegnimmt oder etwas reduziert davon, dann ist das nicht gerade schön. Ich kann so viel Geld besitzen zu Hause, ich kann es stapeln, aber wenn ich davon nichts zu essen kaufe, zu trinken, bringt mir das Geld auch nichts. Ich kann mir das angucken, ich kann drüber ein Gedicht schreiben, ich kann mich drüber freuen, aber irgendwann kriege ich Hunger und Durst und das Geld bringt mir nichts. Das heißt, wie kann das aussehen? Gutes, Barmherzigkeit, wir werden versorgt, wir sind gesegnet. Andreas hat ja auch schon das Wort Segen benutzt. Und vielleicht gibt es auch schwierige Tage. Das heißt, wenn ich Jesus nachfolge, wenn er mein Hirte ist, sind alle Tage Sonnenschein? Nein. Und vielleicht gibt es schwierige Tage und Situationen, aber wo wir bewahrt werden. Und ich möchte einfach mal ein Beispiel nennen. Ich fahre jetzt noch 2 Wochen, jeden Morgen, also montags bis freitags, von Lippstadt nach Paderborn. Und manchmal bin ich früher dran, manchmal wieder ein bisschen mehr später eher. Und vielleicht ist manchmal so, dass ein langsames Auto, ich hatte mal ein Auto, das wäre sehr langsam. Das war schon eine Geduldsprobe. Ich weiß nicht, man konnte schneller fahren, aber wollte es nicht, hat es nicht gemacht. Vielleicht springt die Ampel schneller auf Rot. Vielleicht ist die Ampel länger grün. Ich will einfach mal so viele Kleinigkeiten nennen. Vielleicht sind durch diese Dinge, sind wir bewahrt worden. Sind da manchmal Sekundenentscheidungen von Unfall, sonst etwas. Je nachdem, wo ihr langfahrt. Nehmen wir einfach mal dieses Beispiel Autofahren, weil ich viele Kilometer in der Woche fahre, wo ich jetzt nach Paderborn bis jetzt gefahren bin. Vielleicht sind es Kleinigkeiten im Leben, wo wir bewahrt werden, wo wir gesegnet werden, dass wir das einfach sehen, dass wir einfach vielleicht mal bitten, öffne mir die Augen, dass ich sehe, wo ist das in meinem Leben, weil wir uns vielleicht auf das Größere konzentrieren. Und es gibt ja auch Dinge, die wir, sage ich mal, nicht sehen können. Ja, wie Andreas auch schon mal gesagt hat, wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg. Und das ist ja die unsichtbare Welt mit den Engeln und den Dämonen. Wir sind ja, sozusagen wirklich, wenn wir das sehen können, ich möchte es nicht sehen. Und der Krieg ist nicht, klar, wir sehen den Krieg, die Nachrichten sind, aber der wirkliche Krieg ist da, den wir nicht sehen können. Spricht ja auch der Epheserbrief, die Waffenrüstung Gottes. Und was passiert, wenn wir beten? Mir persönlich fällt es nicht leicht zu beten. Manchmal muss ich mich überwinden, das kann auch damit zu tun haben, weil es immer sehr spät wird bei mir und dann ist die Motivation noch geringer. Was passiert, wenn wir beten, wenn wir mit Herzen beten? Was passiert, wenn wir nicht dabei sind, aber Gott sieht unser Herz? Wir hatten das im Gebetskreis, da hatte ich es auch mal gesagt, dass es mir schwerfällt, zu beten, da zu sein. Was passiert in der unsichtbaren Welt? Wie greift Gott ein? Was können wir erfahren? Was macht es? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Was passiert? Wir können es nicht sehen, aber wer weiß, wenn wir es mal eine Ewigkeit sehen oder dass Gott es uns sagt, wo was wir bewahrt worden sind. Es gibt ein Lied, das heißt, oder es gibt so eine Strophe, wie viele Engel wurden wohl für mich schon losgeschickt, wie viel Druck hat Gott von mir genommen? Ich komme jetzt zum zweiten Teil und hier, dieser zweite Teil war für mich nicht so einfach. Hier steht nämlich, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und ich habe mir gedacht, was ist das Haus des Herrn? Und dann habe ich erstmal, um es ganz kurz und knapp zu machen, ich habe geschaut, gegoogelt und habe dann was gelesen und dann kam mir Worte in den Sinn, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und da steht in Johannes 14, wer aufschlagen möchte, kann gerne mit aufschlagen. Johannes 14, ich lese vor, Vers 1 bis 3. Johannes 14, Verse 1 bis 3. Jetzt muss ich mal gucken. Hier steht: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch meine Stätte zu bereiten. Fragezeichen, ich muss, das ist eine andere Übersetzung. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also ich sehe einmal in diesem Vers, in dieses Haus des Herrn, einmal dahin, wenn wir beim Herrn, beim himmlischen Vater wieder sind. Das ist eine Sache. Da könnt ihr auch gerne mir hinterher nochmal was dazu sagen, wie ihr das noch seht. Auf jeden Fall im Haus meines Herrn, dass wir einfach auf diese Zukunft haben, diese Hoffnung haben. des ewigen Lebens und dass wir bei Jesus sind. Wir beten ja zu Jesus, aber ihn eines Tages zu sehen von Angesicht zu Angesicht, kann man sich nicht vorstellen wahrscheinlich. Vielleicht kann man sich so ein Bild machen oder irgendwas eingoogeln, dann werden Bilder gezeigt. Man kann heute so viel googeln. Aber können wir uns das vorstellen, wenn wir als Kinder Gottes bei Jesus sind, beim himmlischen Vater? Ja, in der Ewigkeit bei Jesus zu sein, bei demjenigen, der uns geschaffen hat, der für uns ins Zorngericht gegangen ist. Und ich will jetzt schließen, und weil es der Abschluss ist von dem Thementag, möchte ich noch einmal den Psalm 23 vorlesen. Und damit beende ich meinen Teil und damit beende ich auch den Thementag. Psalm 23. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf Grünauen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Ich möchte zum Abschluss nochmal beten. Ja, Herr Jesus, du bist der gute Hirte. Ist uns das als deine Kinder bewusst? Auch wenn wir, wie Andreas schon gesagt hat, in Tal des Todesschattens sind, wenn wir Zeiten haben, wo es schwierig ist, haben wir das in unserem, nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unserem Herzen, wenn links und rechts Wellen sind. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir nicht nur heute, wo der Thementag endet, sondern auch nach die kommende Woche oder zur Zeit, zu seiner Zeit darüber nachdenken, was es bedeutet, dass du der gute Hirte bist, dass du es gut mit uns meinst und dass diejenigen, die sich nicht sicher sind, dass sie dich kennenlernen, dass sie verstehen mit ihrem Herzen, worum es geht und dass sie auch den guten Hirten kennenlernen. Und so will ich dir jetzt den Rest des Gottesdienstes, der jetzt gleich zu Ende ist, abgeben. Ich möchte die Gespräche abgeben und danke für deine Geduld, dass noch Gnadenzeit ist. Und so gebe ich dir jetzt diese restliche Zeit ab. Amen.